Ja, wenn wir heute einen generierten Film sehen, dann können wir zumindest in vielen Teilen noch sehen, dass es generiert ist. In ein, zwei, spätestens in fünf Jahren, wahrscheinlich aber früher, werden wir diesen Unterschied nicht mehr feststellen können.
Drehbuch schreiben funktioniert nicht auf Knopfdruck. Also der Human in the Loop wird da auf jeden Fall gebraucht in der Hinsicht, dass man natürlich Erfahrung braucht, um auf Prompten zu können und das einzuschätzen. Das ist ja das, was die KI tatsächlich noch nicht kann.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Hi, ich bin Eugene und freue mich, heute mit euch in diesen Talk zu gehen.
In dieser Kooperationsfolge mit dem Filmboard Karlsruhe beschäftigen wir uns im Rahmen der KI-Tagung The Next Gen of Filmmaking, welches vom Innovationsfonds Kunst des Landes Baden-Württemberg gefördert wurde und am 15.05.2025 in Karlsruhe stattgefunden hat, mit dem Thema generative KI.
Wir reden über Möglichkeiten der Nutzung von KI im Film und greifen dabei vielleicht auch die Herausforderungen auf, die auf uns in dem Zusammenhang zukommen werden. Ein Grund, warum ich das Datum nochmal so genau genannt habe, ist, weil ja besonders bei KI merkt man ja, wie schnell sich alles entwickelt und wie schnell sich so alles weiterentwickelt. Egal, ob es jetzt rechtliche Fragen sind oder ob es jetzt neue Technologien sind. Und deswegen finde ich ganz spannend zu sagen, okay, das ist jetzt in diesem Rahmen von dieser Tagung. Ich bin ganz sicher, weil wir werden bestimmt noch weitere Themen oder weitere Gespräche zu dem Thema führen, vielleicht auch mit einem oder dem anderen aus dieser Runde, da werden wir ganz sicher nochmal über ganz andere Sachen sprechen, auch wenn es nur zwei Wochen später ist, weil es einfach so schnell geht. Und das ist zum einen spannend, aber vielleicht aber auch ein Problem, das wird vielleicht auch eine meiner Fragen sein, weil wir ich beschäftige mich gerade selber mit einer Produktion, wo wir KI mit einbinden wollen und wir gerade auch so ein bisschen das Gefühl haben, es gibt so viel, wo wir gar nicht wissen, wo fangen wir eigentlich an. Genau, um dieses Gespräch zu führen, oder besser gesagt, um dieses Gespräch interdisziplinär zu führen, weil wir haben halt Gäste aus verschiedenen Bereichen der Filmerstellung und sogar noch weiter hinaus, da habe ich mir natürlich wieder spannende Gäste eingeladen, mit denen ich heute sprechen darf. Nämlich zum einen, er war auch schon mal bei uns zu Gast, Drehbuchautor Oliver Schütte. Und Drehbuchautor Oliver Schütte, du unterrichtest ja auch jetzt schon länger zu den Themen KI im Drehbuchprozess mit verschiedenen Workshops, die du anbietest, richtig?
Genau, und vielen Dank nochmal für die Einladung. Es freut mich, dass ich nochmal bei dir, bei euch sein darf. Ich beschäftige mich ja schon seit mehreren Jahren mit der KI im Einsatz der Stoffentwicklung, sowohl praktisch, aber auch lehrend, vortragend, also im ganzen Bereich der Information darüber, was damit möglich ist.
Wie kam es, dass du so früh schon damit eingestiegen bist?
Das hat mich sowieso immer interessiert und dann hatte ich einen Hinweis darauf, dass es von einer seltsamen Firma in San Francisco, OpenAI, einen Chatbot gibt und den habe ich relativ schnell am ersten Tag, nachdem er publik geworden ist, ausprobiert und war gelinde gesagt geschockt, fasziniert. All das, was man so ist, das war ja damals noch nur auf Englisch und mir war sofort klar, oh, das wird jetzt nicht vorbeigehen. Das ist jetzt nicht etwas, was in 2-3 Monaten keinen mehr interessiert, sondern das wird uns sehr stark verändern, also unseren Bereich vor allen Dingen sehr stark verändern. Und da habe ich mich weiter mit beschäftigt, habe da ein bisschen rumprobiert, was alles möglich ist und da war relativ klar, das ist für mich so interessant, dass ich mich intensiver damit beschäftige. Und dann habe ich auch ein Buch drüber geschrieben. Und um mich auch tatsächlich intensiver damit zu beschäftigen, das ist ja immer der Nebeneffekt, wenn man Bücher schreibt, dass man da sehr tief einsteigt. Und das hat sich dann bestätigt in den letzten Jahren in der Praxis tatsächlich auch, ja, das wird unsere Branche radikal umkrempeln.
Ich nutze es gleich direkt, um den Bogen zum nächsten Gast aus der Folge zu lenken, nämlich Schauspieler und lange Jahre Vorstandsmitglied beim Bundesverband Schauspiel Heinrich Schafmeister.
Ja,
schön, dass du auch da bist.
Ja, ich freue mich auch über die Einladung, ja.
Wie bist du das erste Mal über KI gestolpert?
Ja, wie sind wir über KI gestolpert? Also wir haben einfach, ich habe 17 Jahre war ich im Vorstand, arbeite aber jetzt auch noch als Bevollmächtigter des Vorstands für Verhandlungen und überhaupt, also wir können einfach jede helfende Hand gebrauchen in unserer Gewerkschaft. Und es sind halt die Sorgen der Mitglieder, besonders die im Synchronbereich, wo die, ich sag jetzt mal, wo die KI eingebaut ist wie eine Sturzgeburt. Also das ist, da ist die Welle schon drüber hereingebrochen und da gibt es schlichtweg Riesenangst, man kann sagen Panik und auch Hysterie, dass wir einfach morgen unseren Schauspielberuf nicht mehr ausüben können. Ne? Das kommt sehr stark von der aus dem Synchronbereich vor der Kamera. Das ist noch nicht, da ist die Welle noch so knapp vor uns. Also das ist alles schon, der Oliver hat es eben auch schon gesagt, das ist alles schon im Drehbuchbereich, da geht das schon rein. Aber dass man jetzt, sag ich mal, Schauspieler jetzt völlig ersetzt, ist noch nicht Usus jetzt allgemein, so ganz breit, aber das steht wirklich unmittelbar bevor.
Da greifst du auf jeden Fall was auf, was natürlich einen super Bogen wieder schafft zum nächsten Gast, nämlich Professor Dr. Matthias Wölfel. Du bist Professor an der Hochschule Karlsruhe im Bereich intuitive und perzeptive Benutzungsschnittstellen. Habe ich es richtig gesagt?
Ja, das ist richtig, ist ein bisschen kompliziert. Deswegen sage ich immer, also ich mache im Prinzip alles, was mit Mensch-Maschine-Interaktion zu tun hat.
Vielleicht kannst du kurz mal erklären, genau, was denn die Begriffe, die ich gerade gesagt habe, bedeuten und was du so machst und in welcher Form du da auch im Bereich jetzt beim Filmischen diesen Bogen geschaffen hast. Weil du hast dich auch mit dem Thema Deepfake beschäftigt, deswegen fand ich diesen Bogen gerade von Heinrich ganz spannend. Ist ja theoretisch auch so ein bisschen die Richtung von der Digitalisierung von SchauspielerInnen. Da werden wir gleich dazu kommen, ob das gut oder schlecht oder wie sich auch vielleicht SchauspielerInnen davor schützen können. Aber genau, deswegen kannst du mal vielleicht sagen, in welcher Form du dich mit dem Thema beschäftigst.
Gut, also mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftige ich mich im Prinzip schon seit meinem Studium, also seit 25 Jahren, wo ich zum ersten Mal damit Berührung hatte. Und während meiner Promotionszeit haben wir uns mit Spracherkennung, Sprachübersetzung beschäftigt. Also im Prinzip Themen, wo man damals noch ausgelacht wurde. Die Amazon Alexa, Microphone Away, Spracherkennung auf Distanz, war ein ganz frühes Thema von mir, wo alle anderen gesagt haben, die Technologie funktioniert nie, was machst du da eigentlich? Und inzwischen lacht kaum noch jemand. Und das Ganze hat sich aber eben weiterentwickelt. Spracherkennung, Sprachübersetzung, Sprachsynthese, was natürlich dazu gehört, aber auch Bildverarbeitung. Ich war eigentlich immer ein sehr visueller Mensch, deswegen habe ich immer so ein bisschen auf die Bildverarbeiter rübergeschält, weil die immer schöne Präsentationen hatten und ich konnte nur Formeln zeigen. Und so bin ich im Prinzip in diesen Bereich reingerutscht, war ja auch im ZKM in Karlsruhe, also im Medienkunstmuseum, auch dort 2 Jahre tätig. Habe also einen sehr starken Bezug eben auch in den Kreativbereich und beschäftige mich eigentlich seither damit immer, wie kann Technologie genutzt werden, um bestimmte Emotionen, Effekte auszulösen beim Anwender. Und da gehört natürlich viel dazu, machen aber auch viel museal, also installative Dinge in Museen. Aber auch jetzt viel in Education. Aktuell machen wir relativ viel auch in Richtung Embodied Agent, also die komplette Synthetisierung von einer Person.
Auf jeden Fall sehr spannend. Deswegen meine ich ja, da ist ja vielleicht auch gleich eine Schnittstelle, über die wir gleich mal sprechen können, weil ich habe mich nämlich auch gefragt, Heinrich, für Schauspielende, bringt die KI irgendwas Gutes mit?
Also ich habe das ja gesagt, der Anlass ist, dass die gerade über den Synchronbereich die irrsinnig große Angst und da muss eine Gewerkschaft was tun. Aber tatsächlich ist es, also die Diskussion sehr heiß und in dieser Szene, es gibt auch andere Interessensverbände, die eigentlich daraufhin ausarbeiten, dass man KI ganz aus der Filmwelt wieder verbannt. Das muss man so radikal sagen und auch, sage ich mal, die Erwartung wecken, dass das möglich sei. Und das sehen wir nicht so, weil wir, ja, es gibt berechtigte Angst, das ist durchaus, also, es gibt auch manche Sachen, wo mehr Kreativität ermöglicht werden. Also ich sage jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Normalerweise, kriegst eine Hauptrolle angeboten, so und so und so. Ich bin ja hier 68. Und dann steht da eine Szene drin, so eine Rückblende, wie ich, was weiß ich, beim Abiball irgendwie bin mit 18. Dann, wenn das auf der Bühne wäre, kann ich das spielen und das geht, das übersetzt sich auch. Das ist einfach, auf der Bühne geht das. Das Publikum spielt das auch mit. Im Film eher weniger, weil ich kann da noch so überzeugend spielen, irgendetwas an mir ist, dass die Leute sagen, ich nehme es dir nicht ab. um es mal gelinde zu sagen. Man kann ja sehr viel aufschminken, aber man kann wenig abschminken. Also das heißt, das kann dann KI. Und das gibt natürlich ganz neue Möglichkeiten, die ich auch für uns Schauspieler spannend finde. Also da sind durchaus Sachen möglich. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir einfach schlichtweg die Angst haben, dass erstmal unsere Arbeit, die wir machen, in einem Sinne verändert werden, wie wir es nicht wollen. Also die Qualität unserer Arbeit beeinträchtigt wird, dass schlichtweg uns die Jobs weggenommen werden. Und damit hängt natürlich auch zusammen, und das ist uns nicht völlig egal, dass auch unsere Existenz, also Verdienstmöglichkeiten, damit wegfällt. Ganz, ganz schlichtweg. Ja. Also, und darin müssen wir einen Weg finden. Und der Weg ist halt für uns, dass wir mit den Branchenteilnehmern, mit den Produzenten, mit den Verwertern Verhandlungen führen. Und was mich überrascht ist, also weil die haben ja auch ihre Interessen, die wollen natürlich KI einsetzen. Teilweise haben sie aber auch Angst vor KI, das darf man nicht unterschätzen. Und wir müssen uns halt da an die Hand nehmen und das zusammen aushandeln. Und das ist erst einmal etwas, wo wir sehr viel Angst nehmen können. Und so haben wir den ersten Tarifvertrag gemacht über den Einsatz von KI. Und soweit ich weiß, ist das nicht nur der erste in Deutschland, sondern ich glaube sogar EU-weit der erste Tarifvertrag zu dem Thema. Also über die Branche, Filmbranche hinaus.
Ach so, über die Filmbranche hinaus, okay.
Es ist ja nicht Filmbranche ist ja nicht der einzige Bereich, die einzige Branche, Autoindustrie, Chemieindustrie, Journalismus, ich weiß gar nicht, ist ja überall. Aber es gibt noch keinen Tarifvertrag, also außer unseren.
Vielleicht kannst du dann gleich nochmal ein bisschen genauer sagen, was ihr da ausgehandelt habt, weil das ist ja auch spannend. Und dann auch, wie die Annahme ist, auch von den Produzierenden zum Beispiel und von der Branche selber dazu. Oliver, wie ist das denn im Drehbuchbereich? Da habe ich das Gefühl zumindest, für viele ist das ein Segen, die Angst vor dem weißen Blatt zu verlieren.
Naja, es gab ja am Anfang tatsächlich eine ähnlich große Angst wie bei den Schauspielerinnen und Schauspielern nach dem Motto, ja, werden wir überhaupt noch notwendig sein, weil ich drücke auf den Knopf und die KI schreibt dann das Drehbuch. Das hat sich inzwischen mit den Erfahrungen, die man gesammelt hat, ein bisschen runtergeschraubt, diese Ängste. Also es ist tatsächlich derzeit noch nicht so, dass man da einfach auf den Knopf drückt und dann 10 Minuten später hat man ein Drehbuch. Man hat vielleicht ein Drehbuch, aber das ist dann nicht verfilmbar. Insofern ist es von Drehbuchseite aus einerseits so, ja, der Ball ist ein bisschen flacher oder wird ein bisschen flacher gehalten, als vielleicht man am Anfang dachte. Aber auf der anderen Seite hat der Drehbuchautorenverband der DDV auch Leitlinien erzeugt für die Zusammenarbeit mit Produktionsfirmen und mit der Zusammenarbeit mit Verwertern und hat auch gesagt, wir brauchen da ganz bestimmte Flanken, die notwendig sind in der Arbeit mit der KI. Das ist natürlich alles ein Prozess. Ja, KI verändert sich ständig. Du hast es ja auch schon gesagt am Anfang. Es geht darum, ins Gespräch zu kommen mit allen Beteiligten, also sprich in dem Moment Produktionsfirmen, Verwerter, und zu sagen, wie handhaben wir es denn derzeit? Was ist das, was wir brauchen als Autorenschaft und was braucht ihr und wie können wir da aufeinander zugehen? Das wird in nächster Zeit wichtig. Diese Transformation ist ja fast ein kleines Wort, aber tatsächlich im Moment, wie auch der Heinrich gesagt hat, die Transformation mit Verträgen, mit Leitlinien zu gestalten.
Wenn wir über den Stand aktuell sprechen, also wo wir gerade bei Thema KI stehen, Matthias, ich glaube, da bist du die perfekte Person, da anzusprechen darauf. Also wo stehen wir denn, wenn jetzt natürlich, mir geht es jetzt darum, natürlich die generative KI im Hinblick auf die Bildgestaltung, ne, da mal drauf zu gucken, wo sind wir gerade und wird es denn, hast du das Gefühl, überhaupt der Moment kommen, wo das heißt, okay, die KI übernimmt die Kreativität? Weil im Moment ist ja noch so, wenn man sagen würde, okay, das ist jetzt ein, genau wie Oliver gerade gemeint hat, es ist trotzdem natürlich sehr viel Input vom Menschen nötig, ne? Bis du dann am Ende an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, jetzt habe ich irgendwie was funktioniert, was ich nutzen kann. Wo stehen wir und wo siehst du, wie sich das entwickelt? Übermorgen. Wahrscheinlich schon.
Ja, also alle Vorhersagen werden im Prinzip falsifiziert. Das ist immer ganz, ganz schwierig. Bei KI ist es tatsächlich so, dass also selbst die meisten Experten überrascht waren mit der Geschwindigkeit, was da auf uns zukommt. Ich hatte es ja vorhin erwähnt gehabt, ich bin im Bereich seit 25 Jahren unterwegs, entwickle dort sehr viele eigene auch Algorithmen, bin auf Fachtagungen, die ja so meistens 1-2 Jahre voraus sind bei dem, was in der Bevölkerung ankommt. Und trotzdem wurden wir durch ChatGPT überrascht. Es war ja auch kurz so dieser Effekt, können das andere Firmen? Und ein paar Monate später kamen im Prinzip ganz viele andere Sprachmodelle. Und das Gleiche ist ja passiert jetzt nicht nur bei der Generierung von Sprache über die großen Sprachmodelle, Large Language Models, sondern dann plötzlich auch im Bildbereich. Und das sehen wir eigentlich über alle KI-Branchen hinweg. Und es ist ein rapider Fortschritt. Also was wir heute machen, ein KI-Film, den wir heute produzieren, möchte in einem Jahr überhaupt niemand mehr anschauen. Weil wir die ganzen Fehler und so weiter alle wahrnehmen. Im Moment ist es, wow, das kann KI alles leisten, also generative KI, um genauer zu sein. Und in einem halben Jahr denken wir, oh, was war denn das überhaupt? Ja. Und ich glaube, dass wir wirklich zu einem Schritt kommen, wo wir diese ganzen Limitierungen, die wir heute noch sehen, wirklich sehr schnell überkommen. Ja, wenn wir heute einen generierten Film sehen, dann können wir zumindest in vielen Teilen noch sehen, dass es generiert ist. In 1, 2, spätestens in 5 Jahren wahrscheinlich, aber früher werden wir diesen Unterschied nicht mehr feststellen können. Das haben wir heute in manchen Bereichen schon. Sprachsynthese zum Beispiel. Wenn wir einen kurzen Ausschnitt an Sprachsynthese haben, dann wird man das nicht mehr unterscheiden können, ob das ein Mensch gesprochen hat oder eben nicht. Intonierung ist nach wie vor ein Problem bei der Synthese. Das spielt aber erst eine Rolle, wenn man längere Sätze hat oder wirklich einen ganzen Spielfilm drehen will bei kurzen Sequenzen, ist es kaum noch ein Problem. Das gleiche ist bei der Bildgenerierung. Wir haben meistens jetzt diese 5-Sekunden-Snippets, wo dann neuer Bildinhalt kommen muss bei der KI. Das wird sich alles in den nächsten paar Jahren im Prinzip aufheben. Das wird kein Problem mehr sein. Was ich noch ganz kurz anmerken wollte, wir reden jetzt immer über KI ganz allgemein, aber wir beziehen uns sehr stark auf generative KI. Was kann generative KI leisten oder was birgt sie eben auch für den Schauspielberuf und andere Berufe für Gefahren? Es gibt aber natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten, wo KI zum Beispiel dem Schauspieler auch helfen kann, zum Beispiel als Coach für ein Sprachtraining. Also eine KI kann also nicht nur dem Schauspieler oder dem Kameramann seinen Job wegnehmen. KI kann auch helfen, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern, indem ich einen digitalen Coach habe, der mein Sprachausdruck zum Beispiel verbessern kann, mir Feedback geben kann, wie wirkt mein Gesicht. Das heißt also, es gibt einen großen Bereich, über den ganz oft gar nicht gesprochen wird, wo KI helfen kann, auch die Fähigkeiten der eigenen Schauspielkunst eben auch zu verbessern. Aber heute wollten wir uns ja primär auf das generative KI fokussieren, wo es darum geht, wie können eigentlich Bilder, Texte, Synthese und so weiter erzeugt werden. Um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, wie weit sind wir? Wir sind im Moment so weit, dass wir relativ viele Expertenprogramme verwenden müssen. Also Sprachsynthese ist ein Programm, Visemgenerierung, also wie sich die Lippen bewegen, in Abhängigkeit von der Sprache ist ein eigenes Programm. Emotion ist eigentlich dann auch nochmal ein anderes Programm. Kogestikulation, also wie interagiere ich mit meinen Händen während der Sprache und so weiter. Das sind eigentlich alles verschiedene Programme, die ich heute, wenn ich mit generativer KI einen guten oder sehr guten Film bauen will, doch noch sehr, sehr viele neue Fähigkeiten voraussetzt bei einem Menschen, der das alles zusammenbringt. Und ich glaube, in Zukunft wird es viel mehr eben als ein Modell gesehen und ich kann wirklich einen kompletten Film oder einen Kurzfilm vielleicht generieren lassen, ohne dass ich alle 5 Sekunden eingreifen muss. Wenn man mit Filmemachern spricht, die sehr viel mit KI generieren, dann haben sie im Prinzip fast genauso viel Filmverschnitt wie bei herkömmlichen Dreharbeiten. Also man generiert sehr viele Filme, die im Prinzip ästhetisch dann auch gar nicht ansprechend sind oder wo plötzlich der Berg anfängt zu morphen oder das Gesicht plötzlich zu einer anderen Person wird. Und erst durch sehr viele Iterationen kann man am Schluss einen Inhalt generieren, der tatsächlich brauchbar ist.
Ich verbinde es manchmal so ein bisschen mit dem alten Filmmaterial, drehen mit dem alten Filmmaterial aus dem Grund, weil damals war ja jede jede Sekunde hat Geld gekostet und dementsprechend musste man überlegen, was man da macht. Und jetzt ist es beim Prompten genau dasselbe, dass jedes Mal kostet es irgendwelche Credits und du jedes Mal überlegen musst, okay, mache ich jetzt nochmal, probiere ich es nochmal so aus oder doch lieber so nochmal. Sitzt zwar nur zu Hause, ne, in dem Sinne, oder in einem Büro, aber musst trotzdem jedes Mal überlegen, eben, was du da eingibst. Glaubt ihr denn, dass eben auch diese Prompting, ne, diese Eingabe vom menschlichen Text in die Maske, damit denn die KI damit arbeiten kann, die generative KI damit arbeiten kann, dass das irgendwann auch ein eigener Berufszweig ist? Oder haben wir diesen Schritt schon übersprungen, weil die KI das dann einfach selber schon übernimmt? Genau, weil ich merke zum Beispiel auch, dass man ja ganz gerne dann halt zwischen Apps springt, ne, dass man sagt, man hat einen ChatGPT, schreibt da rein, was man von einem bildgenerierenden KI braucht und dann übersetzt das ChatGPT für einen und man gibt es dann da ein, so eine Art.
Naja, ich denke, es hat sich ja gezeigt, darum hatte ich auch gesagt, Drehbuch schreiben funktioniert nicht auf Knopfdruck, also der Human in the Loop wird da auf jeden Fall gebraucht in der Hinsicht, dass man natürlich Erfahrungen braucht, ich glaube in jedem Gewerk, Bildgestaltung, aber auch Drehbuchgestaltung, Erfahrung braucht, um auch prompten zu können und das einzuschätzen. Das ist ja das, was die KI tatsächlich noch nicht kann. Kreativität bedeutet ja nicht nur etwas zu produzieren, auf Ideen zu kommen, sondern Teil der Kreativität bedeutet auch immer, das einzuschätzen, wegzuwerfen, einzuschätzen und zu verändern. Das ist ein ganz wichtiger Teil, der ja auch im Gehirn abläuft von unserer Kreativität. Und das kann KI im Moment noch nicht so. Das heißt, es bedarf eines menschlichen Eingreifens, zu sagen, so habe ich mir das vorgestellt, das hast du schon geliefert, KI, oder nein, das ist noch nicht da, wo es hin soll. Ich muss da weiter dran arbeiten. Und das wird in Zukunft zumindest in diesem kreativen, generativen Bereich notwendig sein, dass Menschen mit Erfahrung oder Einschätzungsvermögen, einem guten Bauchgefühl prompten können, mit der KI arbeiten können. Und das ist, glaube ich, bei Schauspielerinnen und Schauspielern nochmal ein bisschen anders wahrscheinlich, aber ich kann mir eventuell auch vorstellen, dass man mit der KI und Schauspieler, also dass Schauspieler auch mit der KI arbeiten und sagen, ich möchte das und das dann haben. Keine Ahnung, das weiß ich gar nicht genau. Also ich weiß es, sagen wir mal, in unserem Bereich oder auch in anderen Bereichen, dass es gar nicht so sein wird, dass gar niemand mehr gebraucht wird mit Erfahrung, sondern ganz genau das Gegenteil, sondern dass man Erfahrung braucht, Einschätzungsvermögen hat und eine klare Haltung hat, was gut ist und was nicht und dann mit der KI zu arbeiten.
Naja, das wird, Oliver, das wird wahrscheinlich dann die Regie machen, ne? Also das ist ja, so ist es ja, wir sind ja, das ist ja auch rechtlich, also wir sind keine Juristen, oder ich weiß es nicht, so tue ich euch Unrecht, Matthias, Oliver, ne, seid ihr nicht, ich auch nicht. Man hat aber mit diesem ganzen KI-Feld wahnsinnig mit Juristen zu tun und dann muss man natürlich ein bisschen unterscheiden, da wo der Oliver unterwegs ist, der Drehbuchautor ist ja quasi der Urheber eines vorbestehenden Werks, aber das ist der Urheber. Die Regie ist urheberrechtlich, Kamera und so weiter. Wir sind als Schauspieler ja ausübende Künstler und das ist auch dann schon da in der Praxis dann ein Unterschied, weil wir ja interpretierende Künstler sind und wir bieten an und was zu viel ist oder was anders ist, wird schlichtweg durch die Direktion des Regisseurs schlichtweg weggeschnitten oder sowas. Also das kann KI dann auch machen. Vorerst ist es erstmal so, dass wir, also der Matthias hat das gesagt und das kann ich mir übrigens auch vorstellen. Also ich meine, ganz doof, wenn wir uns auf eine Rolle vorbereiten, momentan ist das ja so, dass ich zu Hause sitze und mir vorstelle, wie meine Partnerinnen oder Partner in der Szene reagieren werden. Das werden sie nachher am Set nochmal anders machen. Aber so bereite ich mich vor. Das Vorbereiten auf einen Dreh ist ja nicht, dass ich den Text auswendig lerne. Also das meinen viele Leute, aber ist eigentlich falsch. Ich kann mir kaum Text merken. Ich kann mir aber Situationen studieren. Es geht eher um das Szenenstudium. Und das mache ich ja. Wer soll mir da zu Hause helfen? Dann sind Ehepartner oder Freundinnen, Freunde, so, die das mehr oder weniger lustvoll machen. Wer weiß, Matthias, vielleicht kann da KI helfen. Also, wir sind ja auch Deutsche, wir haben ja erst immer die Angst vorweg, was kann da alles uns passieren? Ich sehe da auch, wie gesagt, wir sind da offen. Ich glaube schon, dass es auch sehr viele Vorteile bringen kann, wie mit jedem technischen Fortschritt. Aber natürlich ist es eben, es sind eben zwei Wahrheiten. Es ist halt auch immer so, dass erstmals kommt eine technische Neuigkeit und die ist jetzt nun wirklich ganz, also eine Revolution. Und erstmal ist es so, wie können wir alles billiger machen? Also ist gar nicht so, wie können wir etwas machen, was es vorher noch nicht gab, sondern wie können wir, da kommt erstmal der Igel in der Tasche, der spricht, also wie können wir alles billiger machen? Und können wir uns die Schauspieler sparen? Können wir uns die Drehbuchautoren sparen? Und so weiter und so fort. Das ist der erste Gedanke halt immer. Und diese Phase müssen wir etwas überwinden. Ich war gestern bei einem anderen Vortrag hier in der GVL, Verwertungsgesellschaft, und da kamen auch sehr viele Musiker und so weiter. Ich weiß das auch selber noch, als die Synthesizer und die Sampling-Geräte entstanden und alle dachten, okay, ab morgen gibt es keine Streicher mehr und keine Schlagzeuger mehr und keine Pianisten mehr, weil das geht ja alles über den Sampling-Gerät. Das ist doch erstmal passiert. Ja, erstmal, ah, wunderbar, ich brauche das Orchester nicht, ich mache das alles mit dem Sampling-Gerät. Jetzt macht man mit Sampling-Geräten Akustik-Sounds, die es vorher schlichtweg gar nicht gab, die man sich vielleicht in der Fantasie vorstellen konnte, die es aber nicht gab. Und die Streicher gibt es immer noch. Also, und ich bleibe jetzt ein bisschen, ich bin skeptisch, aber ich bleibe auch optimistisch. ich glaube, dass das auch mit dieser Technik, diesen Verlauf, dass der auch kommen wird. Wir müssen halt die negativen Folgen, wir müssen damit lernen zu leben. So.
Na, ich denke, es wird tatsächlich einen unterschiedlichen Bereich geben. Ne? Es wird, ich nenne das mal drei Bereiche geben. Im Filmbereich dann Human-Made. Das ist dann so ein Stempel sozusagen. Das ist dann hundertprozentig Human-Made. Dann gibt es KI-Made. Das ist dann hundertprozentig KI oder mehr oder weniger hundertprozentig KI gemacht. Und dann gibt es wahrscheinlich Projekte, die gemischt sind, wo man sowohl das als auch das integriert hat. Weil das ist natürlich im Sampling-Bereich auch so. Da gibt es ja ganz bestimmte Bereiche, die nur noch künstlich erzeugt werden auch. Aber natürlich keine hochwertige Platte oder CD oder was. Sag mal, da wird dann nochmal wieder Human-Made sein. Und diesen Bereich, diese drei Bereiche wird es jetzt auch bei uns im Filmbereich geben. Es wird diese drei Produkte, Produktkategorien, wenn man das mal so nennen will, geben. Und das bedeutet natürlich für die Kreativen, aha, es wird interessanter, weil ich eventuell in diesem Human-Made-Bereich noch größere Chancen habe, originellere Dinge zu tun, weil das erwarte ich auch dann davon. Der Standard, das Musterhafte erwarte ich von dem KI-Made. Das ist auch okay. Aber bei dem anderen will ich dann nicht den Standard haben, sondern will ich das Besondere haben, das Originelle haben. Und das ist vielleicht sogar eine Chance für alle Beteiligten. Aber natürlich, klar, weniger Arbeitsplätze, sowohl Drehbuch als auch Bildgestaltung als auch Schauspiel. Also, weil ein bestimmter Bereich wegfällt, der bisher auch von Menschen gemacht worden ist. Ich sag jetzt mal, im Buchbereich, um mal einen anderen Bereich zu nehmen, hat es immer schon Jonathan Franzen gegeben oder Günter Grass. Aber es hat natürlich auch den Fürstenroman gegeben. Den auch jemand geschrieben hat, für wenig Geld, aber immerhin hat er jemand geschrieben. Da kann ich mir schon, ist es wahrscheinlich tatsächlich heutzutage schon so, dass der Fürstenroman von der KI geschrieben wird.
Ja, es stimmt, es wird weniger Schauspieler, weniger Drehbuch, aber wir müssen ja natürlich auch umgekehrt sehen, es hat früher auch schlichtweg weniger Filme gegeben. Also es hat früher weniger Filme gegeben, das war viel aufwendiger. Irgendwann sprach man von einer Filmindustrie. Wir können auch in manchen Bereichen jetzt schon von Fließband reden, also Daily Soaps und so weiter. Das ist, wie gesagt, das soll jetzt keine Wertung sein, das ist IBA oder sonst was. Das ist eben da und das war ja vor mehreren Jahrzehnten gar nicht denkbar, sowas zu machen. Also das ist schon eben eine Industrie geworden. Es sind Berufe entstanden, die oder haben sich dann durchgesetzt. Ich weiß zum Beispiel, also jetzt mal ganz weg von der KI. Ich weiß noch die Zeit, wo es keine Producer gab und im Grunde genommen keine Cast. Also Casting war Anfang der 80er, das war noch völlig unnötig. Es gab in der Bavaria Besetzungschefs, das reichte. Aber im Zuge der Industrialisierung brauchte es immer mehr auch andere Berufe, die sich darauf festgelegt, wir besetzen jetzt, wir schlagen vor, Besetzung schlagen wir jetzt vor und so weiter und so fort. Und ja, also es fallen Jobs weg. Auf der anderen Seite wird auch dann vielleicht mehr produziert, dann kommen wieder die Leute dazu. Also es gibt beide Möglichkeiten. Es kann ein Desaster werden, ja, aber es muss nicht.
Ja, ja. Ich glaube, es ist ja so ein bisschen das Thema Veränderung, die immer wieder durch neue Technologien halt in eine Branche, in eine Gesellschaft eindringen und wo dann halt verlangt wird von dieser neuen Technologie eine Flexibilität bei den Teilnehmern irgendwie, ne, dass du halt irgendwie anfängst, dich vielleicht neu zu erfinden, genau wie gesagt, zum Beispiel, dass es halt, ich kann mich, also jetzt aktuell, ich meine, du hast gerade von den Filmen gesprochen, dass es halt so noch nie so viele Filme gab, ich meine, am Ende auch die Medien allgemein, ne, also so viele verschiedenen Medien, die es aktuell gibt, wo aber auch zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Schauspiel bleiben, wo vielleicht auch ein Schauspielender oder Schauspielende gebraucht werden könnte, ne, wo man halt eingehen könnte, wo es vorher vielleicht, ne, vor 20 Jahren, 30 Jahren Games noch gar nicht so weit waren, dass man halt sagen kann, okay, da werden auch wieder Menschen gebraucht, ne? Also das heißt, da sich dann da vielleicht auch nochmal umzuschauen, was es noch gibt, ist, glaube ich, heutzutage besonders wichtig, um das mit einzufassen. Ich wollte noch einmal zurück auf das von Oliver mit dem Thema Kennzeichnung. Also in dem bei mir im Kopf stand Kennzeichnung. Also wie erkenne ich denn jetzt diese, du hast diese drei Ebenen aufgezeichnet, ne? Dass es vielleicht dann sagt, okay, es gibt einmal diese Mischform, es gibt einmal die KI-produzierten Filme und dann gibt es einmal die menschlich produzierten Filme. Ich glaube, da ist die Schwierigkeit dieser Trennlinie. Wo setzt man die? Gibt es die Linie? Weil man versucht ja jetzt schon zu sagen, man kennzeichnet immer, wenn jetzt ein KI-Foto bei Instagram hochgeladen wird. So, aber ab wo hat man jetzt KI benutzt? Ab wo ist es jetzt nur ein Zusatz gewesen? Ne, also da ist ja, glaube ich, bis heute noch schwierig, weil ich auch Sampling vorher genannt habe. Bis heute ist ja beim Sampling ja auch schwierig. Es gibt immer noch Rechtsstreite zum Thema, ist dieser Song oder dieser Teil vom Song, wie viel ist jetzt wirklich von einem ganz alten Song von vor 30, 40, 50, 60 Jahren implementiert oder wie frei ist oder wie neu ist dieser Clip? Wird Kennzeichnung immer wichtiger jetzt in unserer Zeit und wie schaffen wir es denn überhaupt zu kennzeichnen, dass es KI generiert ist?
Ich vermute, dass es das nicht geben wird, weil das schwierig sein wird, das durchzusetzen. Also es wird nicht so ein Bio-Label geben von der EU, Human-Made-Label von der EU, was man sich draufpacken kann, wenn man ganz bestimmte Bedingungen erfüllt. Ich denke, wir werden das als Zuschauende spüren. Wir werden das oder auch erwarten. Also wenn ich dann ganz bestimmte Dinge sehe, weiß ich automatisch, das muss KI erzeugt sein. Wenn ich ins Kino gehe und einen Film sehe, der von einem Menschen gemacht worden ist, den ich als Regisseur, Regisseurin oder auch Menschen, Schauspieler, die ich kenne, dann denke ich, das ist human made. So, das ist ich denke, es wird Erwartungsmanagement werden. Hm? Und wir als Zuschauer werden das spüren und aber auch dann zufrieden sein, wenn wir KI erwarten und KI bekommen. Ja, das ist halt so.
Wir müssen ein bisschen schauen, in welchem Bereich wir unterwegs sind. Also wenn es in Richtung Dokumentation geht oder Reportage und so weiter, da muss ganz klar auch gekennzeichnet sein, was sind generierte Inhalte und was ist wirklich noch gefilmt, also mit wirklich gefilmt ist ja schon eigentlich falsch, weil jede Kamera heute KI-enhanced ist. Ja. Das heißt, das Bild, das wir aufnehmen, ist ja nicht das Bild, wie das draußen tatsächlich existiert. Aber da gibt es auch in der Industrie Bewegungen, die jetzt ein Protokoll schaffen wollen, dass praktisch bei der Aufnahme ein Art Watermarking gemacht wird, dass man im Nachgang verifizieren kann, dass es ein aufgenommenes Bild ist, das nicht verändert wurde. Also das hat die Industrie erkannt, auch als Geschäftszweig, also Sony, Canon und so weiter. Und das andere ist, wenn wir ins Kino gehen, dann haben wir ja schon immer Illusionen uns hingegeben. Es war ja schon immer eine Illusion. Ein Disney-Film, je nachdem, hat auch keine Kamera gehabt. Es gab natürlich ganz andere Personen, die involviert waren in die Erzeugung von Bildern, aber es gab keinen traditionellen Schauspieler. Also es gab meistens ja Sprecher, aber keinen Schauspieler mehr. Auch dort oder auch bei der 3D-Computergrafik. Also wir haben durch die generative KI plötzlich ja eine starke Befähigung, die wir vorher nicht hatten. Wo wir früher wesentlich mehr Skills gebraucht haben. Ja, ein 3D-Modell kann ich nicht einfach bauen, ohne Skills zu haben. Jetzt kann ich plötzlich eine künstliche Umgebung bauen über einen Prompt, den ich generiere. Das heißt, wir haben eine unheimliche Befähigung durch diese Technologie. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir auch schon vor 10, vor 20, vor längerer Zeit natürlich im Film, gerade in dem professionellen Bereich, ganz viel Bildwelten gesehen haben, erschaffen wurden, die natürlich nichts mehr mit einer natürlichen Kameraaufnahme zu tun hatten.
Ja. Naja, das ist ja auch, ich sehe das genauso wie der Matthias. Also wir müssen ja wissen, wofür dient die Transparenz. Also was bei einer Dokumentation, das ist ja irgendwie selbstverständlich, dass da das ganz eine ganz andere Bedeutung hat. Aber ich sage jetzt mal immer ein bisschen flapsig, Film ist Fusch. Also ja, fiktionaler Film, Film ist Fusch. Wir tricksen an allen Ecken und Kanten. Jetzt können wir es mit KI noch besser tricksen. Ich meine, wie viel Stunts, was das, glauben wir wirklich, dass bei James Bond das alles, ich meine, alles ganz anders, das ist doch immer schon klar gewesen. Ich habe es ja auch bei diesem Panel gesagt, ich meine, es gibt auch Genres, also zum Beispiel, was ich gerne gemacht habe. Ich habe schon mehrere Traumschiffe, also für das ZDF ein Traumschiff gedreht. Dieses ganze Format ist ja schon irgendwie, also Entschuldigung, Fusch, weil es gibt kein Kreuzfahrtschiff, was irgendwo ein Ziel anpeilt und dann wieder nach Hause fährt. Das weiß jeder. Aber wir wollen dieses Märchen, wir wollen das Märchen hören. Das ist ein Märchen für Erwachsene. Das ist die Verabredung. Und dann will sich das Publikum betören lassen und weiß das auch im Hinterkopf und steigt trotzdem ein. Ich habe da diesen Spruch, und den finde ich super gut. Also es gibt diesen Schauspieler, schon tot, aber George Burns, Generation, also ein bisschen älter, so also Walter Matthau, so diese George Burns, und den hat man mal gefragt, Was ist denn wichtig beim Schauspiel oder wann bin ich ein guter Schauspieler? Und dann hat er gesagt, also was das Wichtigste ist beim Schauspieler ist Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit ist das absolut Zentralste. Wenn du die gut imitieren kannst, dann hast du es geschafft. So, und da steckt alles, beides ist richtig, also das stimmt. Also wir können nicht, das ist eine Sackgasse, wenn wir so argumentieren, das dürfen wir alles nicht machen, das müssen wir verhindern, KI muss verschwinden, weil das ist nicht Wahrhaftigkeit, wir täuschen das Publikum. Das greift zu kurz, das wird nicht laufen, wir täuschen die ganze Zeit, also hat kurze Beine. Die Geschichte.
Ich denke, das macht natürlich das Feld auf zu gucken. Es gibt ja zwei Perspektiven. Es gibt die Macher- und Macherinnen-Perspektive. Ja. So. Und es gibt das Publikum, die Zuschauer, Zuschauerinnen, das sind zwei unterschiedliche Perspektiven. Wir als Macher haben jetzt natürlich zum allerersten Mal eine Technologie, die Arbeitsplätze wegnehmen könnte. Das gab es vorher noch nicht in diesem ganzen kreativen Bereich. Da hat man dann immer woanders hingeguckt und hat gesagt, okay, da fallen durch die Mechanisierung oder Industrialisierung fallen Arbeitsplätze weg, von den Webern angefangen. Das haben wir immer von außen aus angeguckt, jetzt sind wir mittendrin und denken in diesem Transformationsprozess, möglichst wenig Arbeitsplätze verlieren, das ist das eine. Aber die Publikumsperspektive ist natürlich nochmal eine ganz andere und das ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Da interessiert mich nicht, wie die das hingekriegt haben, dass da irgendwie 5000 Soldaten über die Alpen gerade marschieren, ob die alle real waren oder ob das dann irgendwelche anderen Dinge, KI-Dinge jetzt neuerdings sind. Ich finde beeindruckend als Zuschauer, dass die da über die Alpen marschieren und das ist tatsächlich Illusion. Insofern wird von Zuschauerperspektive wird sich da gar nicht so viel ändern. Auf der anderen Seite, dass das Heinrich gesagt hat, wir werden einfach dadurch, dass es wahnsinnig einfach ist, jetzt Filme zu erzeugen, auch anspruchsvolle Filme, also nicht YouTube-Filme, wo jemand in seinem Garten irgendwelche Sachen aufnimmt, sondern Dinge, wo man sagen kann, wow, ich habe jetzt gerade neulich diese Woche einen Kurzfilm gesehen, da hat ein Filmemacher das zu Hause gemacht, hat 2 Tage gebraucht, hochanspruchsvolle Geschichte von spielt in New York oder L.A., Auto fährt durch die Stadt, es fliegen Funken, es fliegt ein Hubschrauber dadurch, wo man sagt, das hätte ansonsten ungefähr 10, 15 Millionen gekostet, das hat er an 2 Tagen gemacht, sehr beeindruckend und diese Art von Filmen wird es in Zukunft wahnsinnig viel geben. Also es wird nochmal eine Explosion an Material geben, an Produkten nenne ich das jetzt mal geben, die auch tatsächlich auf sehr unterschiedlichen Arten und Weisen ausgespielt werden. Wir haben ja jetzt ja tausende Möglichkeiten neuerdings auszuspielen. Das heißt, für mich als Zuschauer wird es eine Überfülle an Material geben, an Produkten. Ich nenne das Wort ganz bestimmt Produkt, also ganz bewusst Produkt an Produkten, die ich mir angucken kann. Und das bedeutet natürlich eine enorme Konkurrenz, also noch eine vergrößerte Konkurrenz, als es eh schon früher war in den letzten 10, 20 Jahren.
Explosion an Produkten, wie du so schön gesagt hast, würde ich aber auch aufgreifen und fragen, müssten wir uns dann, wenn wir jetzt das gesamtbranchentechnisch anschauen, auch ein bisschen Sorge über das Thema Wert des Films machen. Weil wenn wir halt so viel wieder an Produkten haben, also an Filmen haben und an Medien haben, die noch, also jetzt noch leichter, also noch mehr produziert werden, wir haben ja jetzt schon das Thema, dass halt der Wert nicht so ganz wahrgenommen wird. Und weil du vorher meintest auch mit zum Beispiel, dass dem Zuschauer eigentlich egal ist, ob das jetzt, wie das gemacht wurde. Wenn man jetzt aber in die Richtung von so, ich meine, Leute gucken sich Tom Cruise Filme an, weil sie das Gefühl haben, er hängt sich wirklich an ein Flugzeug ran als Mensch und ist eben nicht CGI. Dann, da kommt dann natürlich auch raus, natürlich ist es auch CGI, aber deswegen gehen die Leute extra rein, zumindest so hört man das, ne, weil die sagen, ach, das ist echt gemacht, ne. Wir hatten ja so in den letzten Jahren, ne, seit Star Wars, ne, so ein bisschen so dieses weg vom Digitalen, wir wollen wieder echte Sachen haben, was echt gedreht werden kann. Und jetzt kommt plötzlich KI, wo sagt, okay, oder generative KI, jetzt machen wir doch wieder alles am Computer. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob dann der Wert vielleicht von dem Medium Film bei der Gesellschaft dann auch wieder an Wert verliert. Also Medium Film verliert an Wert und dementsprechend das ja wieder für die Branche schlecht ist. Weil dann ja ist ja dann nicht so. Es gibt natürlich immer wieder diese Outstanding-Projekte, ne, die dann halt, okay, das ist das, dieser tolle Film oder wie auch immer, diese tolle Filmschaffenden. Aber die Masse verliert sich da vielleicht so ein bisschen.
Na, ich würde da einen Vergleich mal ziehen zur Buchbranche, die da ja ein bisschen vorneweg sind, weil natürlich die Produktion von Büchern schon vor 20, 30 Jahren sich sehr vereinfacht hat. Früher, vor 50, 60 Jahren, gab es Bucherscheinungen, die wurden dann im Feuilleton besprochen. Weil es nicht so viele Erscheinungen gab, konnte man tatsächlich auch einen Überblick behalten und konnte sagen, diese 10 Bücher werden jetzt veröffentlicht, davon haben die und die eine hohe Qualität. Das hat sich dann relativ schnell ergeben, weil, ich glaube, 80.000 Bücher werden in Deutschland pro Jahr veröffentlicht, wie ein ehemaliger Bundeskanzler mal sagte, als er dann auf die Buchmesse kam und die Bücher sah, wer soll das alles lesen? Und das haben wir ja schon lange und das hat nicht dazu geführt, dass das Buch an sich weniger kulturell auch weniger wert geworden ist, sondern dass das einzelne Buch es schwieriger hat, auch sich durchzusetzen, am Markt durchzusetzen und eine Werthaltigkeit in dem Bewusstsein der Leserschaft zu erringen. Und das wird im Film genau das Gleiche sein. Wir hatten vor 50, 60 Jahren, ich schätze jetzt mal 10 Filme jeden Donnerstag, die ins Kino kamen, vielleicht 15, keine Ahnung. Wir hatten 3 Sender. Da war ein Gewicht auf jedem einzelnen Produkt oder auf jedem einzelnen Film, um das Wort Produkt jetzt mal zu vermeiden. Das haben wir jetzt heutzutage gar nicht mehr. Also ich schalte Netflix an und habe 10.000, 15.000 Filme, Serien, Folgen, die ich mir angucken kann. Dann schalte ich auch noch Disney an, habe ich genau das Gleiche und so weiter und so fort. Oder bei Amazon Prime. Das heißt, es gibt eh eine Überfülle an Material. Das wird sich jetzt noch verstärken, weil KI es ermöglicht, ich sagte das, nicht nur die kleinen Home-Videos auf YouTube zu stellen, sondern Filme, die so aussehen wie Michael Bay-Filme oder andere Filme. Und das wird dafür sorgen, dass es für das einzelne Werk wahnsinnig schwer sein wird, eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das, was im Buchbereich oder der Buchbereich uns schon tatsächlich seit 10, 15 Jahren vormacht.
Aber das, Oliver, da will ich gleich anknüpfen, weil wir haben ja nicht nur einen Tarifvertrag gemacht, sondern wir haben inzwischen auch mit einem Streamer, ich darf den Namen noch nicht sagen, weil wir noch eine gemeinsame Pressemeldung und so weiter, aber es ist ein Streamer und jeder kennt ihn, da haben wir gleich 2 Verträge gemacht, also auch zum Einsatz von KI, die sind also sehr, sehr kompatibel mit dem Tarifvertrag. Und da war ich, die wollten auch mit uns also einen Vertrag machen. Und dann, wenn man so dann mal in den Verhandlungspausen spricht und dann sagt mir dann ein Vertreter von diesem Streaming-Dienst, wir haben auch Angst vor KI. Ich sage, aha, das ist ja jetzt, wir haben eigentlich Angst vor euch, dass ihr KI einsetzt. Also, aber jetzt, wieso habt ihr Angst? Da sagt ihr, guck doch mal bei YouTube rein, was da alles ist. Warum sollten die Leute unsere Abos bezahlen, wenn sie etwas scheinbar Gleichwertiges für Umme auf YouTube sehen können? Das untergräbt total das Geschäftsmodell dieser Streamingdienste. Also sie müssen auch mitverkaufen, dass das sehr werthaltig ist, was sie machen.
Ja. Und da hast du einen super wichtigen Aspekt, weil was bei uns in der Öffentlichkeit ja auch immer gerne nicht gesehen wird, ist, man denkt immer, naja, Netflix, Disney, Amazon Prime oder was auch immer. Es gibt eine ganz andere Liga, das und viel größer. Der größte Streamingdienst de facto ist YouTube. Und da zahle ich nichts. Und die, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die YouTube-Qualität besteht ja jetzt im Moment darum, Handwerker-Videos sich anzugucken oder Influencer-Videos sich anzugucken, die relativ einfach und kostengünstig erzeugt worden sind. Das wird sich jetzt radikal ändern. Und da kann ich den Streamer verstehen und sagen, ja, klar, da guckt ihr in die Zukunft und seht da schon die Welle, die auf euch zukommt, nämlich hochqualitative von Leuten, die da jetzt gar nicht unbedingt Geld mitmachen wollen, also viel, viel Geld mitmachen wollen, aber vielleicht dann, wenn sie das merken, dass sie damit viel Geld machen können, das tatsächlich auch weiter professionell machen. Aber jeder kann sich jetzt hinstellen und einen 90-Minuten-Film gestalten, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, in 2 Wochen mit, wenn er gut prompten kann.
Also wenn es rein wieder über ein 2 Minuten Prompt ist und ein Film generiert wird, dann wird das nur nach 15 sein. Dann schauen sich das 10 Leute an, nämlich der Nachbar und der Hund und die Katze von der Person und sonst niemand mehr. Qualität wird sich auch nach wie vor durchsetzen. Das heißt also, ich muss nach wie vor selber investieren, um etwas Gutes zu produzieren. Leute wollen Originalität. Das heißt also, wenn jemand seine Lebensgeschichte aufschreibt und sie selber produzieren kann, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da durchaus gute Filme rauskommen, die auch Leute sehen wollen zum Beispiel. Also so eine Kombination aus wahrer Geschichte, aber generierte Bildmaterialien im Nachgang. Aber nicht jeder möchte auch automatisch Produzent werden. Es war diese Befreiung, diese Diskussion hatte ich schon mal erlebt, als die 3D-Drucker auf den Markt kamen. Und dann hieß es, ja, wir brauchen ja keine Möbelhäuser mehr. Die Leute werden sich alle selber ihre Tassen und Besteck und Stühle und so weiter selber gestalten und dann 3D drucken lassen und es ist erledigt. Und wenn wir überlegen, wie viele Personen da draußen tatsächlich 3D-Druck verwenden, kreativ und selbst etwas gestalten, dann sind es extrem wenige Leute. Und ich glaube auch, nur weil wir jetzt die Möglichkeit haben, Filme per Prompt zu generieren, dass es am Schluss doch gar nicht so super viele Leute sind, die wirklich hochqualitativ über diese Technologie auch wirklich Filme produzieren und vermarkten.
Wobei ich vermuten würde, ganz kurz, dass es ein bisschen mehr sind als diejenigen, die Gabeln drucken oder Teller drucken, weil natürlich Film immer noch so ein Sehnsuchtsmoment ist. Ne? Also irgendwas mit Medien, sage ich jetzt mal, als Scherz zu machen, ist natürlich groß und attraktiv, aber vollkommen richtig. Nicht die ganze Bevölkerung wird nicht plötzlich bei YouTube irgendwelche 90-Minuten-Filme produzieren, aber es wird eine interessante Konkurrenz zu dem Bereich geben, den man mal professionell nennen kann.
Ja, und außerdem einfach weil es Geld auch gibt. Ne? Es ist nicht nur, glaube ich, der Spaß daran oder die Freude am Film machen oder Bewegtbild erzeugen, sondern die Leute verdienen ja Geld heutzutage mit Social Media und mit KI-generiertem Material. Ne? Also ich weiß bei Podcasts zum Beispiel, das ist ja, seitdem es Notebook LM gibt von oder Google Notebook. Das ist ein Tool, womit man eigentlich gut recherchieren kann. Und man hat auch die Möglichkeit, halt ein Gespräch zu erzeugen aus dem recherchierten Material. Und das nutzen einige als Podcast, so, und geben das aus und machen damit theoretisch auch wieder Geld oder zumindest erweitern ihre Reichweite damit, indem sie halt Infos da reinbauen. Das gibt's noch nicht seit kurzem erst auf Deutsch. Dementsprechend wird sich wahrscheinlich hier auch was ergeben dazu, aber werden wir auch was dazu erleben. In Amerika hat sich das schon so ein bisschen oder im englischsprachigen Raum hat sich schon ein bisschen verselbstständigt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dadurch ja auch diese Konkurrenz entsteht, weil einfach viel, viel mehr produzieren. Aber was du, Matthias, gesagt hast, glaube ich, auch ganz spannend, dass eben trotzdem in diesem professionellen Bereich, oder ich glaube, Oliver oder Matthias, einer von euch hat es gesagt gehabt, dass sich da natürlich immer noch die Spreu vom Weizen wahrscheinlich trennt und die Leute, die dann halt wirklich sagen, hey, ich möchte Inhalt haben, der mich irgendwie emotional berührt, da muss ja die Arbeit reingesteckt werden.
Also ich glaube auch, der Matthias, also noch sind wir ja in so einer Phase, also das wird immer besser, da machen wir uns keine Illusionen. Also die Leute, die sagen, ah, das, dieser Unterschied, das ist doch von einem Menschen gemacht und das ist KI und das wird man immer sehen. Aber da bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich einfach mehr Rechnerleistung und dann wird das laufen. Aber jetzt ist es ja noch ein bisschen Jahrmarkt. Hm. Also ich übertreibe es jetzt so ein bisschen. Noch ist es ein bisschen Jahrmarkt. Das ist übrigens ganz interessant, wenn man ins Filmmuseum geht und so die ersten Anfänge des Films sieht. Das hat mit einem Kunstwerk erstmal gar nichts zu tun. Die haben einfach nur super Sachen. Wir können was aufnehmen. Und dann haben sie eine Lokomotive, die da im Bahnhof fährt. Ja, sagst du, was sagt uns das? Gar nichts. Das war einfach nur, ja, ich kann das jetzt. Und es gibt ja jetzt sehr viele Vorträge auch so mit KI und was da alles schon möglich ist. Und dann wird das auch angepriesen und dann zaubert einer, der sich damit auskennt und der da so eine Firma hat, zaubert irgendwelche Personen, also dann überträgt er das, zaubert er ins Publikum rein und die klatschen oder die drehen Pirouetten oder irgendwie was, tanzen da rum, völlig zusammenhanglos, aber egal. Ne? So, das ist natürlich erstaunlich, ja, irre, Jahrmarkt, aber ja, wieso klatscht der jetzt, wieso tanzt der, was soll das? Ne? So irgendwie, also es ist, das ist erstmal noch nichts. Und letztendlich ist ja auch ein, ich will doch auch jetzt nicht beim Film immer nur darüber nachdenken, mein Gott, wie haben sie die Stunts gemacht? Und ich werde von einer Geschichte gepackt. Und ja, die Lokomotive, die in den Bahnhof reinfährt, dann würde ich sagen, die Lokomotive, die mit dem Zug aus dem Bahnhof rausfährt, ist mehr die Geschichte. Also fällt mir jetzt mehr ein als eine Geschichte. Aber das überlasse ich dem Oliver.
Ja, naja, das Interessante ist ja, wenn man diesen Vergleich zieht, den du gerade gemacht hast, das hat ja damals gar nicht lange gedauert, dass der Film vom Varieté weg zu einer ordentlichen Kunst geworden ist. Das waren damals 10, 15 Jahre. Ich glaube, das wird hier auch ein bisschen schneller gehen, dass dieses Tool, dieses Handwerksmittel, das wir haben oder Hilfsmittel, was wir haben, relativ schnell auch erzählerisch genutzt wird, weil es gibt jetzt genügend Leute, die Erfahrung haben im filmischen Erzählen. Das gab es damals ja noch gar nicht. Also da gab es Leute, die vom Theater kamen. Das waren die einzigen, die visuell erzählen konnten. Und jetzt haben wir ganz, ganz viele Menschen, die das können, die sich natürlich darauf stürzen werden und mit dem klatschenden Menschen im Publikum auch eine Geschichte erzählen und aus dem Bahnhof fahrenden Zug auch noch eine Geschichte erzählen.
Ich fand den Vergleich von Heinrich auch wirklich schön, weil im Moment sind wir bei der KI auch ganz oft bei diesem Wow-Effekt. Also wow, das kann KI. Und ganz viele Filme, die heute KI generiert sind, die angeschaut werden, werden nicht aufgrund der Geschichte angeschaut, sondern werden aufgrund des Wow-Effekts angeschaut. Wow, das kann KI. Wow, das hat KI erzeugt. Das hätte ich jetzt aber nicht gesehen, dass das KI erzeugt ist. Das hätte ich nicht gedacht, dass das KI erzeugt ist. Und das nutzt sich ganz, ganz schnell ab. Also was wir sehen bei der Technologie ist, dass eine neue Technologie einen sehr kurzen Wow-Moment erfährt und wenn es dann nicht mehr nutzvoll ist, auch wieder verschwindet. KI wird nicht verschwinden, aber diese Diskussion, ist es generiert oder ist es nicht generiert, diese Diskussion wird verschwinden, weil den Zuschauer am Schluss nicht interessiert, wie es produziert wurde. Das interessiert uns natürlich in der Kreativbranche. Wie machen wir das? Wer wird dafür bezahlt und so weiter? Dem Zuschauer am Schluss ist es völlig egal. Der möchte abgeholt werden in einer schönen Geschichte, möchte sich 90 Minuten gut fühlen und möchte danach wieder in sein Leben zurückkehren und etwas ganz anderes tun. Und was da passiert, wie das erzeugt würde, diese Diskussion wird es meiner Meinung nach spätestens in ein paar Jahren auch gar nicht mehr geben.
Ja, da gebe ich recht. Ich glaube auch jetzt gerade sind wir so ein bisschen auf der Suche nach dem Workflow, ne? Also wie bauen wir diese KI-Tools, die verschiedenen, die es gibt, halt auch in unseren Workflow mit ein, den bestehenden Workflow, den wir schon haben und setzen den halt eben so effektbringend oder so Effekt gar nicht sogar, sondern so ergebnisbringend ein, wie wir das halt brauchen. Und da sind wir gerade so ein bisschen am Schauen. Das merke ich gerade auch sehr. Ich habe ja gesagt, wir arbeiten gerade selber an einem Projekt, wo wir merken, die Workflows sind noch nicht da, ne? Und wir müssen jetzt gerade selber irgendwie gucken, wo passt das noch rein, dass es halt genau zu dem Punkt kommt, von dem du gerade sprichst. Also es geht nicht darum, dass wir KI benutzen, weil wir KI benutzen, sondern wir wollen mit der KI als Werkzeug halt das verstärken, was wir eh angehen möchten oder schöner gestalten oder überhaupt gestalten können, ne? Weil wir die Möglichkeiten haben. Wenn wir jetzt in die Richtung eben von VFX gehen zum Beispiel, ne? Und solche Sachen. Und deswegen finde ich diesen Gedanken eigentlich ganz schön. Ich frage mich jetzt als letzte Frage in die Runde, weil unsere Zeit geht langsam zu Neige, nennen wir so ein bisschen auch, Zukunftsprognosen sind immer schwierig und möchte ich auch gar nicht von euch erstellt haben, das macht auch keinen Sinn, sondern einfach nur so ein bisschen zu überlegen, was können wir tun, dass wir schaffen, eine Zukunft zu haben, wo eben KI und die menschliche Kreativität so in Einklang läuft, ne? Dass wir zusammenarbeiten und eben nicht das eine übernimmt das andere oder wie auch immer. Können wir jetzt schon was dafür tun, irgendwie dieses Einklang weiter voranzutreiben, weil wir jetzt gerade in dieser Transformationsphase sind?
Ich glaube, um da gleich mal reinzugehen, die Schwierigkeit bei solchen Prognosen ist, dass wir es gar nicht mit einem festen Zustand zu tun haben, den man jetzt packen kann und sagen kann, wie gehen wir damit um. Ja. Wenn man das heute tut, eine Prognose aufstellt, kommt morgen ein anderes neues Modell auf den Markt, was ganz anderes kann. Das heißt, wenn, müsste man immer die zukünftige Entwicklung auch noch mit prognostizieren. Und da fängt es natürlich an, schwierig zu werden, weil selbst Matthias hat es gesagt, die Leute, die da Experten und Expertinnen sind, gucken da auch immer so ein bisschen in die Glaskugel und denken, mal gucken, was noch passiert. Ich denke, dass es ganz, ganz wichtig sein wird für alle Beteiligten, sich dem tatsächlich zu öffnen, damit zu arbeiten, es als Tool zu nutzen, keine falschen Ängste aufzubauen und gleichzeitig diesen Transformationsprozess, weil da immer noch Menschen dranhängen, so zu gestalten, dass er ohne große Widerstände und Probleme vonstatten geht.
Also dem würde ich mich jetzt auch anschließen, was Oliver sagt. Der Oliver hat es aber eben auch schon mal gesagt und das ist ja auch das, was wir versuchen mit unserer Gewerkschaft zu machen, dass wir einfach mit den Beteiligten, also wir wollen ja auch unsere Arbeitgeber behalten. Wenn es von heute auf morgen jetzt möglich wäre, was es nicht ist, aber von heute auf möglich wäre, dass jeder x-beliebig daherkommt und einfach, sagen wir, oder nicht x-beliebig, sagen wir mal in den Sendern, die Redakteure nur noch irgendwie von 9 bis 17 Uhr da sitzen und irgendwie KI prompten und man braucht die, dann bräuchte man, wenn das möglich ist, dann bräuchte man die Produzenten nicht mehr. Also die haben ja, wir wollen auch unsere Produzenten behalten. Die sollen auch mit KI wachsen. Also wir wollen die nicht abschneiden. Das ist momentan eine große Diskussion, weil es auch Gruppen gibt, die sagen, unser Ziel ist, KI komplett rauszuhalten. Das ist Kampf gegen Windmühlen, oder wie sagt man? Das ist völlig irre. Und Energieverschleudung und weckt falsche Hoffnung. Nee, wir müssen mit KI umgehen, wie Oliver das sagt, aber wir müssen auch mit den Menschen umgehen, mit denen wir zusammenarbeiten. Was willst du machen mit? Was willst du Arbeitgeber, du Produzent, du Verwerter, was willst du mit KI machen, wo du mich auch zu brauchst? Also darüber müssen wir verhandeln, wie wir das im Leben immer tun.
Ja, eigentlich nicht viel. Ich hätte es auch gesagt, keep the human in the loop. Also im Prinzip, dass der Mensch halt noch beteiligt ist. Was wir jetzt im Internet sehen, ist, dass Bots mit Bots reden und dass der Mensch eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Ich hoffe, dass in Zukunft Filme von Menschen konsumiert werden und angeschaut werden und nicht von anderen KI-Systemen. Ich glaube, dann hätte man schon viel erreicht.
Gibt es so eine uralte, ich bin ja der Älteste, glaube ich, uralte...
Das weißt du nicht.
Ich fühle mich so, nicht weiser, sondern der Älteste. Aber Kishon, der mal früher geschrieben hat, gab es so eine Geschichte irgendwie über Schachcomputer. Da war das früher nochmal eine irrsinnige Schachcomputer. Matthias ist mehr auch da, ist auch dein Studienfach. Schachcomputer. Und das endet, glaube ich, irgendwie damit, dass er sagt, er hat sich noch einen zweiten Schachcomputer gekauft. Die spielen jetzt gegeneinander Schach und er geht ins Kino. Also das ist so für mich auch die Chance fürs Kino.
Das ist schön. Dann, genau, würde ich doch hier eine Klammer machen und ich glaube, am Ende höre ich auch so ein bisschen raus, genau, keep the human in the loop ist ein schöner Satz und aber auch den Diskurs weiter anzufachen und im Austausch zu bleiben und da wirklich zu schauen, dass man dabei sich selber oder wir uns selber nicht verlieren. Ne? Ich glaube, das ist so eine gute Richtung, die wir gemeinsam gehen können. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich auch beim Filmboard Karlsruhe für diese Kooperationsfolge und auch, dass sie sich dem Thema auch angenähert haben oder angegangen sind. Ich glaube, das wird uns weiterhin verfolgen, wie ihr schon sagt. Es ist nicht wegzudenken, es ist ein Teil. Es ist aber auch, das finde ich auch immer sehr spannend, eben diesen Gedanken, den wir auch versucht haben, heute mitzufassen, dass es als Werkzeug gesehen wird und wir mit dem Werkzeug, wie mit jedem Werkzeug, so ein bisschen entscheiden können, wie wir damit umgehen wollen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an die Gäste und wir hören uns beim nächsten Mal. Also wie sage ich immer, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.